Herzlich willkommen zu Trauma at Work, der einzige Podcast im Dachli-Raum, der Traumakompetenz in die Führungsetagen bringt. Für Leader, die Wertschätzung und Wachstum in ihrem Team fördern wollen. Und hier ist deine Gastgeberin, Ivana Schaaf.
Ja, herzlich willkommen an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ich begrüße auch meinen heutigen Gesprächspartner, Thomas Artmann.
Ja, danke für die Einladung.
Und ich werde heute mal ein bisschen anders einsteigen und mal erzählen, wie ich meinem Gast begegnet bin. Und zwar war das so kurz nach meiner Gründung von traumakompetent.de und ich war so guter Dinge und habe mich auf den Weg gemacht, Traumakompetenz in die Führungsetagen zu bringen und nach Anknüpfungspunkten gesucht, wie ich mit dem Thema gut in Unternehmen andocken kann. Und so bin ich dann eben auch auf das Seminar gestoßen, also auf ihr Seminar Gefährdenbeurteilung psychischer Belastungen bei der Haufe Akademie. Hab mich sofort angemeldet und war ganz fest davon überzeugt, dass ich dann über dieses GBU Psyche, wie man es ja auch nennt, dass ich da definitiv fündig werde und dass da auch das Thema Trauma abgedeckt ist. Das ist es aber nicht. Darüber werden wir heute unter anderem sprechen. Aber ich darf Sie kurz vorstellen. Thomas Artmann ist Diplompsychologe und arbeitet seit 25 Jahren als Unternehmensberater. Und was ich in unserem Vorgespräch zum Podcast erfahren habe und vorher nicht wusste, was mich aber sehr gefreut hat, ist, dass Sie auch mehrere Jahre in eigener Praxis als Belegtherapeut und auch in einer privaten Psychotherapieklinik als Psychotherapeut gearbeitet haben, unter anderem mit Fokus auf Trauma. Ihr beruflicher Schwerpunkt ist aber Ihr Beratungsunternehmen für betriebliches Gesundheitsmanagement und da begleiten Sie Unternehmen, unter anderem auch bei der Gefährdenbeurteilung psychischer Belastung. Und da würde ich auch tatsächlich gerne mit unserem Gespräch starten. Wenn man sich das anschaut, die psychische Gesundheit in Deutschland ist ein Thema, das zwar in den letzten Jahren schon zunehmend Aufmerksamkeit bekommen hat, was aber weiterhin mit Herausforderungen verbunden ist. Und ich würde Sie gerne fragen, wie hat sich aus Ihrer Sicht das Thema psychische Gesundheit in Unternehmen in den letzten Jahren entwickelt?
Ja, gerne. Also das Thema hat natürlich eine große Aufmerksamkeit bekommen, weil wenn man sich allein mal Statistiken anschaut zu den Fehlzeiten, die durch psychische Erkrankungen oder psychische Diagnosen, muss man ja sagen, entstehen, dann ist das eine Dynamik, die seit, ich beobachte das jetzt seit 2007, die sich exorbitant entwickelt hat. Also es hat sich, glaube ich, verdreifacht oder vierfacht insgesamt in der Zeit, was die Fehlzeiten angeht. Wir haben den Fall, dass die Fehlzeiten durch psychische Erkrankungen sich zwar immer noch auf relativ wenige Menschen beziehen, also die nur durch wenige Menschen verursacht werden, aber dadurch, dass die Krankheitsverläufe so langwierig sind und eine schlechte Heilung da passiert, da ist einfach der Schaden, der wirtschaftliche Schaden ist enorm groß. Und es gibt im BGM seit vielen Jahren, Jahrzehnten muss ich sagen, den Versuch, das irgendwie in den Griff zu kriegen, aus meiner Sicht mit eigentlich den falschen Ansätzen. Das hat aber eher dann auch nochmal gesellschaftskritische Hintergründe, weil ich der Meinung bin, dass auch das Versorgungssystem da an einer Stelle überhaupt nicht gut funktioniert. Aber es ist ein Riesenthema und es gibt sehr wenige gute Antworten, die funktionieren, was das Thema psychische Gesundheit angeht. Eine Antwort, die ich wichtig finde, ist tatsächlich die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung am Arbeitsplatz, die ja auch EU-Gesetzgebung ist, die seit 2013 in Deutschland in nationales Gesetz gegossen wurde, aber eben auch schon seit sehr langer Zeit von der EU gefordert wird. In vielen europäischen Ländern ist es mittlerweile umgesetzt worden oder ist dabei umgesetzt zu werden. Und das ist ein guter Ansatz, der jedoch natürlich nur den Belastungsteil am Arbeitsplatz praktisch beschaut oder anschaut und natürlich nicht den Teil, der gesellschaftlich oder privat bedingt ist. Ne? Das muss man immer wissen.
Vielleicht können wir da noch mal einen Schritt zurückgehen, weil jetzt ich mir nicht sicher bin, ob jetzt alle genau wissen, ja, was diese GBU-Psyche ist. Also wir haben jetzt schon gehört, seit wann sie Pflicht ist, 2013. Für wen ist sie Pflicht?
Ja, im Prinzip ist sie für alle Unternehmen Pflicht. Es gibt also tatsächlich auch für ganz kleine Unternehmen, da ist allerdings eher die, sagen wir mal so, die Prüfwahrscheinlichkeit und auch die Prüfstrenge durch die Aufsichtsbehörden etwas geringer. Aber dennoch ist es so, dass wir jetzt nach 12 Jahren Umsetzungspflicht immer weniger Unternehmen finden oder haben, die das noch nie gemacht haben, sondern die meisten sind eigentlich in einem fortwährenden Prozess des Umsetzens, weil es ja auch Aktualisierungspflichten gibt. Es ist also für Unternehmen Pflicht und für Organisationen und Behörden und so weiter.
Jetzt kennen wir das ja alle aus quasi der ursprünglichen Gefährdenbeurteilung, wo es ja auch darum ging, Gefährdenpotenziale am Arbeitsplatz zu erkennen. Was genau wird denn bei der GBU-Psyche in den Blick genommen?
Im Grunde ist es tatsächlich aus der Arbeitssicherheit heraus der Ansatz und die Idee ist einfach, alle Faktoren, die auf den Menschen einwirken und die nicht physisch sind, also in diesem Fall psychisch, und die dort das Potenzial haben, die Gesundheit negativ zu beeinträchtigen. Das ist erstmal der Definitionsrahmen. Und wenn man sich anschaut, über was das wirkt, dann ist das in der Regel tatsächlich das Stresssystem. Also man versucht, Stressoren zu reduzieren, die negative Stresszustände erzeugen. Zum Beispiel auch das Thema psychologische Sicherheit, wo wir gleich nochmal drüber sprechen werden, was ja auch da reingehört. Aber das ist im Grunde alles in dieser Definition abgedeckt. Ja, also alles das, was nicht physisch auf den Menschen einwirkt, also auf seine Psyche, das geeignet ist, Dauerstress oder negativen Stress zu erzeugen, das soll vermieden oder verringert werden.
Jetzt hatten wir schon gesagt, also die Stressorenerfassung bezieht sich dann natürlich hauptsächlich auf arbeitsbedingte Stressoren. Und was kann man mit der GBU-Psyche messen und was nicht?
Ja, es gibt auch Dinge, die man nicht messen darf. Also
genau.
Natürlich auch genau private Dinge oder auch medizinische Dinge sollte man in der Regel nicht messen. Es gibt ein paar Gründe, warum man ein paar kleine Fragen drin hat zum Thema private häusliche Belastung, was ein massiver Faktor ist, oder auch warum es Sinn macht, so bestimmte Gesundheitsfragen auch zu stellen, einfach auch um so den Schaden sichtbar zu machen, der entsteht. Das ist durchaus gegeben, aber in der Regel gibt es festgelegte Fragenkriterien, also nicht die Fragen selber sind festgelegt, sondern die Fragenkriterien sind festgelegt. Die sind durch die gemeinsame deutsche Arbeitsschutzstrategie in Deutschland sind die erarbeitet worden. Das ist so ein Zusammenschluss aus Berufsgenossenschaft, Unfallkassen und Krankenkassen. Und die haben da einen sehr guten Handlungsleitfaden entwickelt und dort eben die Merkmals- und Untermerkmalsbereiche beschrieben, die zu messen sind. So, das ist also der Rahmen. Und da drin ist es aber so, dass die Arbeitswelt einmal ja sehr unterschiedlich ist. Das heißt, man muss diese Messkriterien anpassen an Firmen, auch an deren Tätigkeitsbereiche. Also wenn ich zum Beispiel jetzt gerade arbeite ich mit einer Stadtverwaltung zusammen und da haben wir dann wirklich von dem Kindergarten über die Feuerwehr bis zum Forstwirt, zum Finanzbeamten, Beamtin haben wir sozusagen ultra viele Tätigkeitsbereiche und das braucht dann eine gewisse Fragenbreite. Und das Zweite ist, was in dem Verfahren sich entwickeln muss und leider nicht so sehr tut, das ist also eine Methodenkritik, ist, dass die Arbeitswelt sich sehr, sehr stark verändert hat. Gerade auch nochmal durch Corona und den Digitalisierungsschub da drin dazu geführt hat, dass wir eine sehr starke digitale Verdichtung haben. Und wir merken eine spezielle Form der Überlastung durch wenig bis gar keine Pausen zwischen Kontextwechseln, also geistigen Kontextwechseln, eine sehr, sehr hohe Dichte an Informationsverarbeitung, wechselnde Themen und auch vor allen Dingen viele digitale Eingangskanäle, viele verschiedene Tools, also arbeiten mit irgendwelchen Chats und Teamkanälen und solchen Geschichten. Das ist ein ziemlich spezielles Thema und das ist aus meiner Sicht noch zu wenig abgebildet.
Das wäre jetzt nochmal spannend, also wir gehen jetzt gerade so ein bisschen durch, was kann man messen? Das heißt, genau. Also das wäre jetzt schon etwas, was man durchaus in den Daten erfährt.
Genau. Ich mache es kurz, ne? Es sind also Arbeitsinhalte, guckt man sich an, also sozusagen passt, kann ich die Arbeit mit meinen Kompetenzen bewältigen? Ist die Arbeit spannend für mich? Ist sie abwechslungsreich genug oder ist sie langweilig? Solche Geschichten. Dann guckt man auf die Arbeitsmengenbelastung. Man guckt auf Arbeitskontexte, sowas wie im Homeoffice arbeiten, in der flexiblen Arbeitszeit arbeiten, in der Teilzeit arbeiten, in der Schichtzeit arbeiten, in Berufsbereitschaft arbeiten. Dann sind Sachen drin wie die Arbeitsumgebung, sowas wie funktionieren die Werkzeuge, funktionieren die Software, die Hardware, gibt es Störungen, kann man Pausen machen, wie ist die Urlaubsvertretung, kann ich, bin ich gezwungen, wenn ich im Urlaub bin, meine E-Mails zu lesen, wie komme ich mit meinen Führungskräften klar, wie ist die Konfliktkultur, wie ist die Vertrauenskultur? Wie läuft das mit Besprechungen? Also das sind so ganz, ganz viele Themen, ja?
Also von einzelnen Arbeitsplatzsituationen bis hin zu Kulturfragen.
Genau, genau. Mhm. Und da drin gibt es bestimmte Muster, die man eigentlich regelmäßig findet. Also es gibt so maximal 10 Muster, die man typischerweise findet. Und was wir festgestellt haben, ist, dass wir zwei große Vektoren haben. Wir haben einmal das Thema, dass wirklich die Arbeitsmengenbelastung viel zu hoch ist und dass die Ursachen davon ganz häufig einfach strukturelle Probleme sind, wo einfach Ineffizienzen stattfinden, wo Prozesse nicht laufen, wo Werkzeuge nicht funktionieren, wo sehr viel Ineffizienz, sehr viel Zeitverschwendung passiert und dann eine Arbeitsmengenbelastung besteht und das resultiert in Erschöpfung. Das ist so ein großer Vektor. Ne? Der variiert ein bisschen in den Ursachen, aber letztendlich ist das ein großer Vektor.
Der Effekt ist dann die Erschöpfung und die Ursachen können variieren.
Mhm. Genau. Und Erschöpfung also im Sinne von wirklich ausgelaugt sein, sich ausgelaugt fühlen und so weiter. Mhm. Und zwar ist das körperliche Erschöpfung. Also wir unterscheiden nochmal zwischen körperlicher und seelischer Erschöpfung. Und der zweite große Vektor sind Kulturprobleme, sind soziale Probleme, also praktisch Führungsprobleme oder Teamprobleme. Meistens sind es dann Konflikte mit Führungskräften, wobei ich Führungskräfte da sehr stark in Schutz nehmen möchte, weil ich wirklich viele gute Führungskräfte kennenlerne. Aber es sind so eher Beziehungsstörungen, würden wir sagen. Mhm. Und die kann man auch ziemlich genau benennen. Das sind Beziehungsstörungen, wo häufig Dinge versprochen wurden oder in Aussicht gestellt wurden, die nicht eingehalten werden. Das heißt, es stehen eigentlich sowas wie, man nennt das in der Fachsprache Gratifikationskrisen. Also mir ist was in Aussicht gestellt worden. Es geht dabei gar nicht um Geld, sondern es geht um nicht monetäre Erwartungen, die dann durch irgendwas verletzt wurden und dann entstehen innere Kündigungsprozesse, ne? Dieser klassische Dienst nach Vorschrift.
Oder Krankheitstage oder.
Oder Krankheitstage, ja,
genau. Oder eben auch nicht mehr voll motiviert bei der Arbeit sein.
Mhm. Und das ist der zweite große Vektor und der drückt sich dann in Arbeitsunzufriedenheit, in Kündigungsabsicht, in innerer Kündigung, in seelischer Erschöpfung aus. Also da gibt es diese zwei großen Vektoren. Aber es gibt natürlich kleinere Muster. Und das ist das Thema der psychologischen Sicherheit. Das rückt immer stärker in den Vordergrund und wurde lange Zeit überhaupt nicht mitgemessen. Deshalb, ich weiß nicht, ob wir die Ersten waren, aber wir haben es schon relativ lange, sehr früh eingeführt und einfach konsequent immer gefragt nach Mobbing-Erfahrungen, nach Konflikt, Umgang mit Konflikten, wie ist es in hierarchischen Konflikten, wie ist es, darf man seine Meinung sagen, muss man Angst haben vor den Folgen, wenn man seine Meinung sagt. Dann das
Fehlerkultur
Thema,
wahrscheinlich auch.
Ja, Fehlerkultur. Das Thema sexuelle Belästigung ist ein Thema und das Thema Diskriminierungserfahrung.
Ja.
Wir machen auch immer wieder Gefährdungsbeurteilungen, wo wir dann spezielle Module drin haben für Schwerbehinderte. Gerade wenn es in einem Unternehmen mehr Schwerbehinderte gibt, dann rückt das in Fokus und dort haben wir auch Diskriminierung von bei vorliegender Schwerbehinderung oder Diskriminierung wegen des Alters. Ne? Ist nicht so eine Masse, also ist nicht viel. Wir haben in der Regel so 2-3% der Antworten in diesem Bereich rot, von denen die teilgenommen haben.
Das muss man vielleicht auch noch kurz sagen. Es gibt diese Skala, die hinterher in der Farbskala wie so nach einem Ampelsystem quasi, ne, das abbildet.
Genau, so eine Art Red Flag Analyse ist das, genau. Mhm. Und das sind jetzt keine Massen. Es ist eher so, dass man das dann auch fast auf Einzelfallebene abarbeitet und Unternehmen dafür auch zunehmend mehr Regelprozesse etablieren, was immer eine Forderung ist, die ich auch habe oder nicht eine Forderung, eher ein Rat, den ich dem Unternehmen gebe, solche Standardprozesse einfach auch einzuführen und auch festzuschreiben in Form von Betriebsvereinbarungen. Sie sind zum Teil sogar gesetzlich vorgeschrieben, werden aber nicht immer gemacht, also diese ganze Thema der AGG-Beauftragten und der sogenannten Beschwerdestellen bei Belästigung und Diskriminierung. Das müssen tatsächlich Unternehmen vorhalten und tun sie aber eben häufig nicht.
Also das Antidiskriminierungsgesetz ist damit gemeint, ne?
Genau. Ja, das ist so ein bisschen dieser eine Winkel. Ich hab ja im Vorgespräch mal skizziert, dass ich aus meiner Sicht ja eigentlich beim Thema Trauma am Arbeitsplatz ja vier Aspekte sehe. Und der eine Aspekt, den wir jetzt angesprochen haben, ist eben das Thema der psychologischen Sicherheit oder der dann vielleicht nicht gegebenen psychologischen Sicherheit, irgendwelche toxischen Kontexte. Es gibt aber natürlich noch drei andere Aspekte, die würde ich ganz gerne ansprechen, weil sie auch zum Teil etwas mit der Gefährdungsbeurteilung zu tun haben.
Mhm, ja.
Der erste Teil ist, dass Menschen natürlich auch Trauma an den Arbeitsplatz mitbringen.
Genau.
Das heißt, sie haben Gewalterfahrung gemacht in der Kindheit, sie haben vielleicht auch soziale Gewalterfahrung erfahren in der Schule. Gar nicht zu unterschätzen, das Thema Mobbing in der Schule und seine wirklich traumatisierende Wirkung auch auf Menschen. Und man kann es ziemlich genau beschreiben, was bei den Menschen oft dann problematisch ist. Und zwar aufgrund der Traumaerfahrung entsteht ja eine Veränderung der Wirklichkeitswahrnehmung. Das heißt, die Menschen, die haben ja im Kern in der Traumaerfahrung oft einen Kontrollverlust erlebt. Es geht ja den Kontrollverlust über die eigene Integrität und die eigene Wertzuschreibung. Es werden sozusagen massive Abwertungserfahrungen gemacht und auch die Erfahrung, dass man
auf die Weltsicht bezogen.
Genau. Mhm. Und diese Abwertungserfahrung kann eben nicht gesteuert und nicht abgestellt werden. Das heißt, ich habe eine Kontrollverlusterfahrung. Und diese Kontrollverlusterfahrung ist natürlich, wenn sich die festsetzt in mir, dann habe ich das Problem, dass ich immer Gefahr laufe, irgendwas zu übersehen und dass ich wieder erneut das erleiden muss. Das heißt, mein Alarmsystem, meine Signalwahrnehmung verändert sich. Das heißt, ich habe ein viel, viel feineres System für die Wahrnehmung von möglichen Gefahren. Und auch gleichzeitig häufig überschießende Stressreaktionen, weil das immer natürlich massiv mit Angst gekoppelt ist. Das heißt, wir haben die Situation, dass traumatisierte Menschen am Arbeitsplatz sehr viel früher in negative und überschießende Stressreaktionen kommen und sehr viel weniger mit sogenannten Eustress-Herausforderungen klarkommen. Das heißt, ich kann sie als Führungskraft zum Beispiel nicht wirklich mit Herausforderungen, die einen so positiv anregend stressen, beauftragen, weil die sofort mit inneren überschießenden Reaktionen der Scheiternserfahrung, der Kontrollverlusterfahrung dann zu tun haben, die natürlich Resonanzen aus der alten Traumaerfahrung sind. Das heißt, der aktuelle Triggerreiz, der vielleicht an sich gar nicht diese Gefahr beinhaltet, der wird gemischt mit alten Resonanzen aus diesem Traumareservoir. Mhm. Und das wird aber natürlich im Tageserleben nicht differenziert. Das heißt, ich muss das sehr genau üben als traumatisierter Mensch, muss ich das üben, dass ich einschießende Resonanzen aus dem Traumareservoir trenne von dem aktuellen Tagesgeschehen, dem Triggerreiz.
Ja, dafür muss ich natürlich überhaupt erstmal eine Sensibilität dafür haben, dass das traumatisierend war. Da sind wir, glaube ich, noch nicht, also in der Gesellschaft auch noch nicht so weit.
Naja, es ist auch in der Therapie. Es geht ja um wahnsinnig schwer, Therapieplätze zu kriegen. Aber es ist halt so, dass viele Menschen ja auch bei Gewalterfahrung das häufig gar nicht wissen, weil sie es ja verdrängt haben. Und das heißt, wir haben dann jetzt Situationen, wo Führungskräfte unzufrieden sind, wo vielleicht auch Kollegen unzufrieden sind, Kollegen und Kolleginnen unzufrieden sind, weil derjenige nicht so leistungsfähig ist und nicht so stabil oder häufig dann in negativen Stress ausbricht. Und dann entstehen soziale Rückkopplungsprozesse. Das heißt, jetzt wird das alte Trauma natürlich retraumatisiert durch das Zurückweisungserleben in dem Arbeitsplatzkontext. Ja. Und das verstärkt das Ganze nochmal. Das heißt, es ist eine selbsterfüllende Prophezeiung. Es ist wie ein Kreislauf, der sich selber bestätigt. Und das ist, das haben wir gar nicht so selten. Und Führungskräfte verzweifeln darüber, weil sie das auch nicht einordnen können
oder weil sie auch überhaupt gar nicht diesen Mechanismus verstehen, wie eine alte Traumareaktion sozusagen sich neu aktiviert.
Genau, ja. Mhm. Und das führt echt oft dann auch zu Ausschlussprozessen. Also das ist wirklich, das kann im schlimmsten Fall eskalieren, dass die Leute einfach wirklich aus dem Unternehmen raus müssen, weil sie es nicht aushalten oder sie werden langzeitkrank. Und es fehlt einfach überall an Verständnis dafür, ne? Also auch bei Ärzten, es fehlt auch bei Psychotherapeuten fehlt das Verständnis dafür, weil viele da nicht ausgebildet sind. Es fehlt an guten Traumatherapieplätzen. Ich habe gerade eine Klientin in einer Einzelbetreuung aus einem Kundenunternehmen heraus bekommen, eine junge Frau, die eben einen narzisstisch-psychopathischen Vater hatte und dann zwei Partner gewählt hatte, die beide psychopathisch-narzisstisch waren, der eine davon auch gewalttätig. Hm. Die Frau ist irgendwie 27, eine unglaubliche Kämpferin und also die läuft Marathon und die versucht wirklich, das Leben im Griff zu halten, aber sie hat wir nennen das Verdrängungsdurchbrüche, das heißt, ihre Verdrängung klappt nicht, was ja eigentlich gut ist, weil es auf dem Weg zur Heilung ist, aber sie steht manchmal am Arbeitsplatz und weint.
Ja.
Einfach so. Und die Führungskraft hat mich im Seminar kennengelernt, hat mich gebeten, ob ich mit ihr sprechen kann. Und wir haben jetzt es wirklich geschafft, einen Traumatherapieplatz zu finden. Mhm. Einfach über eine bestimmte Art von Anschreiben und eine bestimmte Art, dass der Arbeitgeber war bereit, dass sie in der Arbeitszeit spontan Lücken in einem Therapieplan von einem Therapeuten, dass sie reinspringen kann, weil viele Therapeuten haben so Lücken, die entstehen 2-3 Tage vorher, wenn ein Patient absagt. Und wenn man dann bereit ist, da reinzuspringen, vormittags vor allen Dingen auch, dann kommt man früher an den Platz. Und das haben wir mit dem Arbeitgeber vereinbart. Und das war super, wie die reagiert haben. Die gesagt, wir machen das. Ne? Also du kannst dann, natürlich ist das dann keine Arbeitszeit, sie stempelt dann aus, aber sie kann dann einfach dahin fahren, macht die Therapie, kommt zurück und hat dann einfach über Überstundenabbau hat sie das gegengerechnet. Das sind so Beispiele, funktioniert hat.
Das ist ein positives Beispiel, wo dann aber auch, ich glaube, das ist auch nochmal dieses ganze große Thema mit der Stigmatisierung, was da ja auch eher schwierig ist. Hm. Wenn dann natürlich man das Glück hat, auf so einen Arbeitgeber zu stoßen, der dann da diese Offenheit mitbringt oder der vielleicht wahrscheinlich sogar in ihrem Scoring bei der psychologischen Sicherheit schon besser abschneidet, hat man zumindest schon mal mehr Glück, ja?
Das Interessante ist ja, dass das Vermitteln von Sensitivität bei Führungskräften gar nicht zeitaufwendig ist, weil sie brauchen dafür 2-4 Stunden, um das Thema mal zu erklären. Sie können das anhand von bestimmten Stressmodellen, können sie das super gut erklären, was das bedeutet, was zum Beispiel Stress, negativer Stress dann mit der Scheiternswahrnehmung oder mit der Konsequenzwahrnehmung von Scheitern zu tun hat. Das ist zum Beispiel ja häufig ein Problem, wo es dann zum Trauma übergehen kann, dass ich sozusagen, wenn ich negativen Stress erlebe und ich aber aus der Situation nicht rauskomme, weil die eben für mich bedeutsam ist, und dann fange ich an, mich damit zu befassen, was passiert denn, wenn ich das nicht schaffe. Ja, und dann habe ich einmal im Kopf bestimmte Szenarien an Konsequenzen des Scheiterns. Und jetzt kann diese Szenarien sind sehr stark durch frühkindliche Erfahrungen geprägt.
Ja.
Das heißt, wenn ich zum Beispiel, wie das bei mir selber der Fall war, einen ganz starken Leistungskontext in der Familie hatte, also einen hohen Leistungsdruck, dann habe ich in mir viel, viel höhere Negativerwartungen an Scheitern als andere Menschen, die vielleicht da eine bessere Situation in ihrer Kindheit hatten. Und das bedeutet, dass ich einen viel höheren Leistungsdruck habe und auch viel stärker sozusagen mich mit der Angst oder früher, als ich das noch nicht so therapeutisch hinterblickt hatte, sehr viel stärker Angst hatte auch einfach vor diesen Konsequenzen, die dann auch zum Teil eingebildet waren oder auch die verstärkt, also überhöht wurden.
Mhm.
Das ist so, man kann das sehr, sehr, sehr genau erklären. Aber das ist dieser eine Punkt. Ich bringe Trauma mit in die Arbeit und wie gehe dann das System damit um?
Das ist ja für mich das Erstaunliche, dass ich nicht verstehe, warum dieses Thema keinen Platz in der Arbeitswelt findet, weil Unternehmen sind ja aus meiner Sicht in dieser ganz besonderen Situation letztendlich alle möglichen Formen von Traumatisierungen zu bündeln. Also es kommt ja alles zusammen. Ja. Es kommt das individuelle Trauma. Wir haben kollektive und transgenerationale Traumatisierung, aber wir haben natürlich auch das, was an Traumata im Unternehmen selbst verursacht wird. Ja. Aber machen wir weiter mit Ihrem dritten Punkt.
Genau, also wir haben diesen ersten Punkt, was bringe ich mit? Ne? Dann das zweite ist ja,
psychologische Sicherheit war erstens, wenn ich
das. Ja, genau, erstes war der erste, der zweite, genau. was bringe ich mit? Ne? Der dritte Punkt, und den mache ich jetzt nur kurz, weil der nicht so oft vorkommt, das ist, dass es natürlich auch Führungskräfte gibt, die narzisstisch gestört sind oder die psychopathisch gestört sind, im Sinne einer klinischen Definition. Ich rede jetzt wirklich von nicht vom umgangssprachlichen Begriff der Psychopathie, sondern vom klinischen Begriff. Und da gibt es auch eine Reihe von Studien zu den Vorkommen in Führungsebenen. Ich will das nicht überdramatisieren, weil es aus meiner Sicht, ich habe jetzt viele Unternehmen kennengelernt, ich würde mal sagen, bei jedem 20., 30. würde ich das sehen. Ja, also das ist, das ich habe das erlebt und das ist unglaublich toxisch. Vor allen Dingen, wenn das hohe Machtpositionen sind. Ich mache Ihnen mal ein Beispiel. Das war tatsächlich erst in den letzten 3 Jahren ein Unternehmen. Und wir waren nach einer Gefährdungsbeurteilung in einem Webinar mit Führungskräften der mittleren und unteren Führungskräfteebene, wo eben es darum ging, wie arbeite ich jetzt mit den Ergebnissen, wie lese ich den Bericht und so weiter. Und da fing eine Führungskraft an, eine mittlere Führungskraft an, mich persönlich anzugreifen, das Verfahren schlecht zu machen, Zweifel zu streuen und so weiter. Und das richtig vor 30 Leuten in dem Webinar. Und ich habe das dann eingefangen und durchaus deutlich zurückgewiesen und habe das danach auch mit dem Geschäftsführer eskaliert, weil das einfach ein unmögliches Verhalten war. Und habe dann mir die Daten angeschaut von dem Team. Und da kam Folgendes raus. Der hatte nämlich vorher schon über die zuständige Fachkraft für Arbeitssicherheit hatte der interveniert, dass er sagte, sein Team, das wäre ja gar nicht gut, einzeln zu bewerten. Es müsste ja mit einem anderen Team zusammengelegt werden. Und ich habe erstmal mir nichts bei gedacht. Und ja, machen wir das so, die werden schon wissen, was sie tun, haben die Daten zusammengelegt. Und tatsächlich war, wenn man diese Gruppe zusammenlegt, die beiden Teams, das waren 2 15er-Teams, also 30 Leute in einer Gruppe, war das unauffällig. Da waren die roten Werte, die, worauf ich so schaue, die Menge, die war so, ja, es waren ein paar Sachen drin, aber es war nicht so krass. Und wenn man das aber trennt in die beiden Unterteams wieder, dann war es wieder total sichtbar. Dann war dieses Team von dieser Führungskraft sehr, sehr auffällig, gerade was das Thema Führungszufriedenheit angeht und genau diese psychologischen Sicherheitsmerkmale. Dann haben wir das also wieder getrennt. Die Daten habe ich mir angeschaut, habe mir das Muster angeschaut und dann war auch abgestimmt mit der Geschäftsführung, dass wir eben dann auch bei dem Team wie bei anderen kritischen Teams eine Moderationsbegleitung machen. Also dann gehe ich in die Teams rein und spreche mit den Teams, also als externer Moderator, und überlasse das nicht den Führungskräften. Und das Interessante war, dass es unglaublich lang gedauert hat, einen Termin zu kriegen für das Team. Und dann haben genau einer hat teilgenommen.
Oh.
Von dem ganzen Team. Und das Zweite war, dass tatsächlich dann, was in den anderen Workshops nicht der Fall war, dort einer von Personal dabei war und gucken wollte, ob ich da auch fair bin und so weiter. Das war sehr interessant. Also das war wirklich sehr außergewöhnlich und das war so, dass im Grunde das total bestätigt war, auch was der eine gesagt hat, obwohl der sich sehr bedeckt gehalten hat, hat er doch einige Sachen angedeutet. Das hat sehr darauf hingedeutet. Das heißt, man sieht es an dem Verhalten der Leute, dass solche psychopathischen Strukturen existieren, und wir haben dann häufig sehr hohe Erschöpfungswerte, wir haben sehr hohe Kündigungsraten drin, wir haben sehr, 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 sehr hohe Fluktuationen und solche Sachen, und auch wirklich runtergehende Arbeitsmotivation und solche. Das sind dann so die Effekte. Die Schädigung solcher, wie gesagt, weniger Fälle, die Schädigung ist riesig, die ist enorm. Das darf man auch als Geschäftsführung nicht unterschätzen. Es ist nicht sinnvoll, diese Leute als Führungskräfte zu belassen, weil sie Schaden anrichten. Auch wenn sie vielleicht super Vertriebszahlen machen, das ist ja immer das Argument, die machen aber super Vertriebszahlen, zu welchem Preis? So, das ist der dritte Teil, den will ich aber nicht überbewerten.
Ja, ich dachte jetzt gerade noch bei dem zweiten Teil, wo unter dem Stichwort, was man mitbringt, sind ja nicht auch die Mitarbeiter nur zu sehen, oder dann sind ja auch die Führungskräfte, die auch ihre Themen mitbringen. Und das ist wäre nochmal ein ganz eigenes Feld.
Ja, wobei das tatsächlich häufig nicht Psychopathie oder Narzissmus ist. Eigene Traumatisierung und
genau,
eigene Verletzung.
Genau, das ist etwas, was ich aus meinen Coachings sehr gut kenne. Genau. Also ich habe das bei 8 von 10 Führungskräften, dann auch immer wieder so kleinere Eskalationen passieren, auf genauso sozusagen wie in diese Richtung, die Sie eben beschrieben haben, kann das natürlich genauso bei der Führungskraft selbst liegen.
Also wir haben das zum Beispiel in der Gefährdungsbeurteilung, wenn dort Führungskräfte negatives Führungsfeedback bekommen. Meistens sind das ja ein oder zwei Leute. Und in einem Team, das ist also, wir haben ganz, ganz selten mal, dass Führungsfeedback wirklich schlecht ist, dann ist es auch meistens bedeutsam. Und das Interessante ist, dass ich hatte vor kurzem eine junge Führungskraft, die hatte einen älteren Mitarbeiter als übernommen und in diesem Team waren die Führungskräfte sehr oft gewechselt, aus gutem Grund. Und dieser ältere Mitarbeiter, man würde ihn als Stinkstiefel bezeichnen, ja. Der war also mindestens mal 30 Jahre älter als sie und der hat, egal was sie gemacht hat, der war einfach unhöflich, unmöglich, der hat sich unmöglich verhalten. Und er hat also wirklich auch immer, also ich kann nicht sagen, ob er das war, aber es war relativ naheliegend, weil es gab nur einen, der richtig durchgezogen hat an Negativbewertungen und alles dunkelrot, was Führungsfeedback und sowas anging, angekreuzt hatte. Und sie hat wirklich geweint in dem Einzelgespräch, wo wir uns die Daten angeschaut haben und so. Und wir haben dann darüber gesprochen, wie wir das sehen, dass wir gesagt haben, naja, guck mal, du hast jetzt hier 90-95% grüne Werte, was willst du eigentlich? Kannst du doch zufrieden sein. Ja, aber der eine rote. Ich so, ja, das ist aber auch nur ein roter. Das heißt, auch dieses Begleiten von Führungskräften bei Bastian, ist es ja ein Feedbacksystem. Und es wird ja implizit auch natürlich Führungshandeln mit sichtbar gemacht. Das muss man eben auch sensibel begleiten. Also man darf das Instrument Gefährdungsbeurteilung nicht als ein Fanal und ein Damoklesschwert für Führungskräfte verwenden. Es hat die Möglichkeit, auf solche wenigen Fälle von wirklichem Fehlverhalten hinzuweisen, es sichtbar zu machen. Aber es ist eben nicht die Masse, es kommt in der Masse nicht vor.
Ja, und selbst wenn, zeigt es ja ein Entwicklungspotenzial auf. Also das wäre jetzt sozusagen die Form, wie man das betrachten sollte.
Genau, und es ist halt so, das Entwicklungspotenzial aus meiner Sicht ist heute eher, dass wir eigentlich bei den Führungskräften eine maximale Überforderung haben durch zu geringe Freiheit, gerade in der Gestaltung. Ja, und durch Überforderung, durch Komplexität, genau. Das ist das, was ich als strukturelle Überforderungslogik bezeichne. Das ist was wir auch mehr und mehr sichtbar machen über die Gefährdungsbeurteilung, was wir nämlich, also ich betrachte Unternehmen aus einer systemtheoretischen Sicht nach Niklas Luhmann. Das heißt Unternehmen als autopoietische Systeme, die sehr stark selbstreferenziell sind und die eben bestimmte Muster an Kommunikation haben und bestimmte Festschreibungen auch in der Kultur, in der Art, wie Entscheidungen getroffen werden und so weiter. Und es gibt in der systemischen Konstruktion von Unternehmen, also was heißt das? Ein Unternehmen ist ja jetzt nicht ein Gebäude und Maschinen. Ein Unternehmen, das besteht aus Rollen, aus Zielen, aus Kennzahlen, aus Prozessen, aus Daten, aus Regeln, aus Budgets und so weiter. Ne? Das heißt also, ich habe ein virtuelles, virtuelles Set an Zielen und Ressourcen, Verfügbarkeit und Prozessbeschreibung, Arbeitsanweisung. Das ist eine Konstruktion. Das Ganze nennt man Governance als Oberbegriff. Also das alles das. Und das ist ja die Aufgabe der Führungskraft, das System zu gestalten. Und Systeme, gerade komplexe Systeme, können, weil sie extrem komplex sind, haben sehr, sehr häufig Dynamiken, wo Überlastung entsteht, die systemimmanent sind, also strukturinduzierte Überforderungslogik. Und
Sie meinen jetzt auch damit systemimmanent mit diesem strukturinduziert, also dadurch, wie quasi das Setting ist und auch wie die Governance ist.
Ja, ne? Also zum Beispiel, wenn ich mache mal ein Beispiel, wenn ich jetzt eine Vertriebsorganisation habe und mit Software, ja, und der Vertrieb hat Kennzahlen, KPIs, Ziele bekommen, die bei ihm einen hohen Druck erzeugen, und die Vertriebler gehen jetzt hin und verkaufen Features der Software, die noch gar nicht existieren. Und das ist ein realer Fall, das ist nichts, was ich mir ausdenke, das ist ein realer Fall. Es werden also irgendwelche Prototypen oder irgendwelche Ideen, Entwicklerideen, die noch gar nicht da sind, werden verkauft. Und es entsteht jetzt ein hoher Lieferdruck bei den Software-Developern, also bei den Entwicklern. Und die bekommen jetzt, die vernachlässigen jetzt zum Beispiel das Testing oder die vernachlässigen die Dokumentation, was wiederum massiv zu Fehlern und damit zu einem erhöhten Supportaufwand kommt. Der Supportaufwand wird aber den KPIs der Softwareentwickler nicht zugerechnet. Die müssen den zwar leisten, den Support, aber der gilt ja als nicht produktiv und dadurch wird er nicht als Leistung anerkannt, sondern er schmälert letztendlich die Performance des Software Development Teams, weil die werden belohnt dafür, dass sie Code neu entwickeln, ja, und keinen Support machen.
Und obwohl sie eigentlich überperformt haben, also etwas geschafft haben, was eigentlich letztendlich hausgemachter Stress sozusagen, werden sie hinterher noch bestraft.
Also das ist
ein
realer Fall, das ist genauso passiert. Und die hatten dann 40% Supportaufwand, der aber dann sozusagen die Zeit, die sie für Entwicklung bekommen haben, die sie als KPI hatten, dann auf 60% reduziert hat, zum Beispiel. Ja. Und dann wurde gesagt, ihr seid ja Underperformer, weil ihr habt ja 60% nur Zielerreichung. Warum habt ihr keine 80% oder 100% Entwicklerzeit? Ja? Und das ist eine strukturimmanente Überforderungslogik, die automatisch und zwingend zu Überlastung führt. Zwingend. Also es geht nicht, dass es nicht zu Überlastung führt.
Es geht gar nicht anders, ja.
Und das haben wir sehr, sehr oft.
Mhm.
Wir haben zum Beispiel hatte ich jetzt ein Softwareunternehmen, hat mir der Vertrieb erzählt, dass die eine Vertriebssoftware haben, die, weil das ein ziemlich großes Unternehmen war, die zu schwach war, was die Serverleistung angeht und die Rechenleistung angeht. Und die haben dann, wenn die Aufträge eingegeben haben die bei jeder Auftragsposition zwischen 30 Sekunden und manchmal 2 Minuten Wartezeit, bis das Ding gespeichert ist und bis sie zur nächsten kommen. Das heißt, wenn ich jetzt also einen Auftrag eingeben will mit 30, 40, 50 Positionen, dann brauche ich 3, 4, 5 Stunden dafür. Und was ich aber sonst in 10 Minuten machen könnte, weil das einfach oder in einer Viertelstunde machen könnte, weil es, wenn es einfach, ne, ich gebe eine Position ein, klicke auf Speichern und dann gehe ich zur nächsten Position. Und das betraf Hunderte von Leuten, die gerade, wenn sie sozusagen Quartalsende nochmal ihre Aufträge alle einpflegen, da saßen und nächtelang da saßen und dann ist das Ding abgestürzt und das war kein Einzelfall, das war so schlimm, dass die wirklich massiv Überstunden nur wegen dieser Softwaregeschichte hatten. Ja. Und das ist natürlich, das nennt man also, ich habe jetzt praktisch ein Ziel, das könnte ich erreichen, aber jetzt wird praktisch an anderen Stellen gespart. Es wird gespart bei der IT-Ausstattung, es wird gespart bei den Prozessen, es wird gespart bei der Serverleistung, was auch immer. Und diese Dinger fressen so viel Effizienz auf, dass die Ziele nicht mehr zu erreichen sind. Und das wird kompensiert durch Überforderung, Selbstüberforderung.
Ja. Und dieses Beispiel ist ja jetzt auch nochmal sehr interessant, ist jetzt dieser Systemfehler, der ist doch bekannt, oder?
Ja, klar ist der bekannt. Aber ich müsste Geld in die Hand nehmen, um ihn zu beheben. Und jetzt kommt noch was dazu. Jetzt habe ich das, nehme ich das Beispiel nochmal mit diesem langsamen, das ist wirklich kein kleines Unternehmen, das ist ein Riesenunternehmen.
Mhm.
Und ich sage natürlich logischerweise keine Namen, aber jetzt kommt Folgendes dazu. Die haben noch keine Überstundenerfassung. Das heißt, die haben Vertrauensarbeitszeit.
Oh.
Okay? Das heißt, die Überstunden werden im System nicht sichtbar. Die Führungskraft weiß das. Die direkte Führungskraft weiß das. Und jetzt haben die noch etwas. Die haben eine Filterkultur. Und das ist etwas, was ich sehr oft beobachte. Die haben eine Filterkultur, dass das mittlere Management nicht mehr direkt führt, sondern das mittlere Management hat unter sich Führungskräfte und über sich Führungskräfte. Und das mittlere Management hat seine Daseinsberechtigung, indem es Probleme von den oberen Führungskräften weghält. Das heißt, die filtern jetzt die Informationen und geben die Probleme nicht weiter, sondern delegieren sie zurück an die unteren Führungskräfte. Ja, dann musst du dir eine Lösung überlegen. Und das Zusammenspiel aus Filterlogiken im System, dann wirklich, also in dem Fall ist es ja wirklich das Thema Werkzeugqualität, Prozessqualität und Nichterfassung von Überstunden. Das heißt, es werden bestimmte KPIs eben nicht erfasst, verschleiert das Problem. In den Kennzahlen ist alles in Ordnung, weil Überstunden existieren nicht.
Mhm.
Und die Beschwerden werden nicht gehört.
Aber in der Befragung werden sie ja dann schon sichtbar oder
auch? Sie werden sehr stark sichtbar. Durch Überlastung, sie werden durch massive Angabe von Überstunden. Wir fragen ja auch, musst du Überstunden leisten, um alles zu schaffen? Wir fragen nach Software, nach Hardware und dann werden genau diese Dinge
die Punkte
werden da
sichtbar.
Genannt. Ja. Und dann sitze ich in den Workshops und denke, ich schlage die Hände über den Kopf zusammen und sage, das kann ich ja alles gar nicht glauben.
Naja, und dann auch bei so großen Unternehmen, wo es doch an und für sich gerade auf das Thema Effizienz, Produktivität, Gesundheit ankommt?
Ich kann das eine Zeit lang machen. Ich kann, wenn ein Unternehmen vielleicht in einem Marktumbruch ist oder einer wirtschaftlichen Not oder so, man muss ein bisschen, sag mal, Hintern zusammenkneifen und so Augen zu und durch, ja. Das gibt's ja mal. Dann spricht man mit den Leuten und sagt, Leute, wir haben es jetzt gerade so und so, kriegt ihr das eine Zeit lang hin? Und dann hält man zusammen, Schulterschluss, und dann geht das. Dann kann es eine Lösung sein, dass ich sozusagen mit ungünstigen Prozessen einfach was leiste, um vorne raus dann irgendwann ein gutes Ergebnis zu haben und dann wieder die Freiheit zu bekommen. Aber es gibt Unternehmen, und ich glaube, dass das, wie ich unterstelle da eben häufig eher keine Absicht, sondern ich glaube, ich unterstelle da eher Überforderung, die das dauerhaft machen. Und die dauerhaft versuchen, praktisch die strukturellen Probleme zu ignorieren und sie durch Pflaster oder durch kurzfristige Lösungen zu übertünchen und dann oder auch einfach zu ignorieren, ja, und dann aber das zu kompensieren durch Verschleiß. Jetzt kann man, also wie erkläre ich mir das? Einmal tatsächlich durch Komplexitätsüberforderung des Top-Managements, also einfach, dass es einfach so komplex geworden ist, dass sie es nicht können, dass sie es nicht keinen Weg finden. Sie wissen es, aber sie finden keinen Ausweg. Der zweite ist, dass wir Anreizsysteme haben im Management. Das heißt also es sind inoffizielle Karrierelogiken. Es gibt eine offizielle und eine inoffizielle Karrierelogik. Und ich kann, wenn ich solche inoffiziellen Karrierelogiken habe, kann ich Leute belohnen, die wenig Schwierigkeiten machen. Mhm. Also die ein guter Filter sind. Das heißt, die Geschäftsführung holt Leute in höhere Positionen, die wenig Probleme machen. Und damit installiere ich mir einen Filter, und als Geschäftsführung fühle ich mich damit wohl, und unten drunter kommen die mit den Beschwerden aber nicht durch. Ich bin in der Kündigung drin, ich bin in der Verzweiflung drin, und jetzt kommt nämlich das Thema Trauma da rein. Jetzt gibt's aber noch was anderes. Was ist denn, wenn ich nicht wechseln kann? Als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin. Ich habe ein Haus, ich habe vielleicht meine Kinder in der Schule, ich habe vielleicht in der Region keinen anderen Arbeitgeber, ich bin zu spezifisch, ich bin über 55, ich kriege keinen Job mehr. Ich muss da bleiben. Und jetzt haben wir eine sogenannte Unmöglichkeitssituation. Die Unmöglichkeitssituation ist, ich kann das, was ich leisten soll, in dem Kontext, in dem gegebenen Rahmen, mit den Ressourcen nicht leisten. Ich kann es nur leisten, wenn ich mich selber ausbeute, aber ich kann mich dem auch nicht entziehen. Hm. Und das ist eine klassische Traumasituation, weil ich jetzt Kontrollverlust habe. Es ist eine echte, originäre Trauma-Induktion, die da stattfindet. Die Leute werden darüber richtig krank. Und wenn die aber jetzt natürlich die Not haben, sie können jetzt nicht lang krank sein, ich kann nicht ewig krank sein, dann werde ich gekündigt, dann muss ich mich zur Arbeit schleppen. Und dann powern die sich aus und überfordern sich und überfordern sich und überfordern sich und kippen dann irgendwann um.
Naja, und dann kommen sie allerdings mit Diagnosen zu Ärzten, die dann wiederum nicht richtig behandelt werden, weil es eigentlich nicht die richtige Diagnose ist.
Richtig. Genau, ich meine, dann haben wir noch das ganze Thema, gut, da können wir uns endlos drüber aufregen. Ich kann mich da super gut drüber aufregen. Ich versuche es mal nicht zu machen, aber die Problematik, die wir haben, ist, dass wir jetzt ein Diagnosesystem haben, allein schon, wenn ich mir den ICD-10 angucke, der rein symptombasiert ist. Ja. Das heißt, ich hab jetzt ein Diagnoseschema, das guckt sich das Vorhandensein von drei Symptomen an, und dann kriege ich eine Depressionsdiagnose. Und es ist einfach, es sind die falschen Therapierichtungen, werden Krankenkassen bezahlt, es gibt viel zu wenig Traumatherapie, viel zu wenig Plätze, es wird viel zu restriktiv dort auch von den Krankenkassen zugeteilt. Wir bräuchten viel mehr Kapazität. Mhm. Ja. Das Thema Trauma ist ein riesiges in der Gesellschaft.
Das ist aus meiner Sicht auch ein absolut unterschätztes Thema, was auch Zahlen angeht und Häufigkeiten. Ja.
Ja.
Jetzt haben wir den Punkt mit der systematisch erzeugten Selbstüberforderung ja sehr ausführlich besprochen. Ich finde, da ist auch nochmal richtig deutlich geworden, so dieser dieser systemimmanente Erhaltungsprozess. Also ja, auch ne, was Sie beschrieben haben, dass dann natürlich die Führungskräfte dann so ausgewählt werden, dass sie quasi das stützen und dann natürlich auch Veränderungsprozesse eher schwierig werden. Jetzt hatte ich mir aus unserem Vorgespräch noch so das andere Stichwort gemerkt, also dieses Stichwort Gewalt in Kennzahlen.
Mhm. Genau, also man kann, das ist mein Bestreben, einfach dieses Instrument der Gefährdungsbeurteilung psychische Belastungen so weiterentwickeln, dass es diese Probleme, die wir besprochen haben, mehr oder weniger sichtbar macht. Also mehr oder weniger, weil wir natürlich keine Psychopathologie messen, das ist auch nicht, habe ich ja auch gesagt, das ist eher ein seltenes Randphänomen, aber strukturelle Überforderungslogiken, die werden definitiv sichtbar gemacht. Und es werden psychologische Unsicherheit wird sichtbar gemacht und soziale Beziehungsthemen und solche Sachen werden sichtbar gemacht, Überlastungen werden sichtbar gemacht. Das Gute an dem Instrument ist, dass es phänomenologisch sichtbar gemacht wird. Das heißt, ich brauche keine Konzepte, die ich bei den befragten Menschen voraussetzen muss, sondern ich frage nach deren Erleben und Empfinden und kriege darüber aber eben so eine Art Heatmap oder Red Flag Analyse, um das dann relativ in kleinen organisatorischen Einheiten sichtbar zu machen. Das ist also ein wichtiger Anteil ist auch, dass man das eben runterbricht auf Teams und auf Abteilungen, natürlich mit einer gewissen Untergrenze an Größe, ne, aus Datenschutzgründen. Mhm. Und diese organisationale Sichtbarkeit, die ist der entscheidende Punkt, um dann punktgenau intervenieren zu können. Und das, was ich mit Unternehmen zuletzt aufbaue, das ist, dass wir, bevor wir die Gefährdungsbeurteilung machen, wir eigentlich über bestimmte Standardinterventionsmethoden reden und gucken, was hat das Unternehmen schon und was braucht es noch. Und man kann jetzt, wenn man das über Kennzahlen sichtbar macht, kann man jetzt mit zwei grundsätzlichen Strategien, und man braucht auch beide. Ich nenne das immer die reaktive Strategie und die präventive Strategie. Ich muss, wenn ich Schäden sichtbar mache, Arbeitszufriedenheit, Arbeitsmotivation, Erschöpfung, innere Kündigung, Kündigungsabsicht, solche Dinge. Wenn ich Rückenschmerzen und sowas, also wenn ich praktisch schon aktuell Schäden habe, muss ich reaktiv tätig werden. Das heißt, ich brauche als Unternehmen eine Möglichkeit, wie ich diese Menschen erkenne, das kann ich aus dem Fragebogen nicht. Ich kann es ja nur auf Gruppenebene. Ich kann sie nicht einzeln erkennen, weil es ja anonym ist. Aber ich weiß zumindest mal, in welchem Team oder welcher Abteilung. Und wie ich ihnen Unterstützung anbiete. Und da haben wir was entwickelt. Das ist auch wirklich was wir, also ich mit meiner Firma entwickelt habe. Das ist ein Ansatz. Wir nennen das, innerbetriebliche Beratungsstelle. Das ist eigentlich was früher Sozialberatung oder psychosoziale Beratung war, was leider abhanden gekommen ist und heute wird das durch ERP ersetzt und ich halte von ERP sehr viel, aber eben, weil es...
Das bitte nochmal kurz erklären.
Genau, ERP ist Employee Assistant Programme, das sind Anbieter, ja, die im Grunde die psychologische Beratung und sehr viel weiter, also ne, Pflegeberatung, Elterngeldberatung und so, also
outgesourced
haben, was ich gut finde, weil das Experten sind, aber die Nutzungsraten sind zu gering. Und wir haben eine Hürde, dass sich nicht hintrauen. Und es fehlt also das Thema Compliance bei den betroffenen Menschen. So, und jetzt bauen wir in den Unternehmen einen Prozess auf, wo wir sagen, Gefährdungsbeurteilung als ein Sensitivitätsinstrument und Führungskräfteschulung im Sinne der Früherkennung von gesundheitlichen Fehlentwicklungen. Mhm. Also ich schule Führungskräfte, wie sie sensibler werden, frühzeitig zu erkennen, da läuft was schief. Und zwar gar nicht als Diagnose, dass sie irgendwelche Krankheiten diagnostizieren sollen, sondern sie sollen nur mitkriegen, da läuft was schief. Irgendwas ist da. Ne, irgendwas ist komisch. Und dann, wie mache ich eine fürsorgliche Erstansprache? Also kein Fehlzeitengespräch, kein Kritikgespräch, sondern eine fürsorgliche Erstansprache. Wir nennen das Fürsorgegespräch. Und das sind zwei Sensoriken, mit denen ich praktisch jetzt eine Motivation erzeugen kann, also einen Push erzeugen kann, dass Menschen, die in irgendeiner Form in eine Schieflage geraten sind, durch häusliche Überlastung, durch einen Trauerfall, durch ein krankes Kind oder durch häusliche Pflege oder durch Mobbing oder durch einen Konflikt im Team oder was auch immer, also na, ist ja egal. Jetzt schicke ich die sozusagen in diese innerbetriebliche Beratungsstelle. Und diese innerbetriebliche Beratungsstelle, die koppeln wir an das BAM, an das betriebliche Eingliederungsmanagement, weil das sowieso da ist und weil das nämlich alles an Infrastruktur und Datenschutz und Ablagesystem hat es das bereits. Wir ziehen das einfach nur nach vorne. Das heißt, wir sagen, das BAM kannst du nicht erst nutzen, wenn du 6 Wochen krank warst, du kannst das BAM nutzen, wenn du noch gar nicht krank warst. Was übrigens auch gesetzlich...
Also dann die Präventivfunktion sozusagen eingliedern.
Ja, BAM ist ja keine Präventivfunktion, ist ja auch eine Reaktivfunktion.
Nee, eben nicht, aber das, genau. Was dann
aber
passiert,
versuche,
ist genau das.
Ich versuche genau. Sozusagen, das Wiedereingliedern eigentlich zu machen, bevor ich Fehlzeiten produziere.
Also die Struktur nutzen,
genau.
Um präventiv damit umzugehen.
Naja, es ist trotzdem reaktiv, aber es ist viel weiter vorne reaktiv, weil ich ja sozusagen jetzt, wenn ich jetzt mal ein Beispiel habe, ich habe einen häuslichen Pflegefall, das ist ja mit Ansage. Das versucht die Leute versuchen das mir 4 Wochen heldenhaft zu morgens 2 Stunden, abends 2 Stunden die Mutter oder den Vater zu pflegen und dann gleichzeitig Vollzeit zu arbeiten und noch zu Hause alles und dann sind sie krank. Das ist ja mit Ansage. Und wenn ich das aber frühzeitig erkenne und sage, es gibt eine Pflegeberatung, es gibt einen Familienpflegeurlaub, es gibt eine Kurzzeitpflege, Auszeit, es gibt ganz viel gesetzliche Dinge, das wissen die Menschen aber nicht.
Ja.
So, und jetzt kommt die Beratungsstelle intern, dort schickt die Führungskraft den oder diejenige hin. Dort wird die aufgefangen, wird gesagt, hier, es gibt hier das Deutsche Rote Kreuz, es gibt hier die Arbeiterwohlfahrt, es gibt hier unseren ERP-Dienstleister, es gibt diese Firma, die die machen Pflegeberatung. Bitte wende dich doch ganz schnell hin, weil du kannst dir ganz schnell da helfen lassen, dass du eine gute Einstufung kriegst, dass du weißt, welche Gelder es gibt, dass du und so weiter. Und du darfst jetzt auch sofort 10 Tage dich über Pflegezeit nehmen. Was ja finanziell für Firmen anders ist, weil das kostet die Firma anders Geld oder weniger, es richtet weniger finanziellen Schaden als wenn sich jemand krank schreiben lässt. So. Das heißt, ich pushe die Leute sozusagen in die Strukturen rein. Das ist ein Workaround, weil das diese gesetzlichen oder diese in der Gesellschaft verfügbaren Angebote, die sind häufig von der Kirche, die sind von der Diakonie, von der Caritas, die sind von der Stadt, Familienhilfe, die sind unbekannt.
Ja.
Und jetzt schließen wir praktisch über diese Datenlage und diesen Push durch die Sensibilitätssteigerung der Führungskraft, schließen wir praktisch die Lücke viel früher in diesem Kenntnisstand, indem wir die Menschen ansprechen, über die Beratungsstelle zu diesen externen Hilfepartnern praktisch motivieren, dahin zu gehen und auch zu sagen, wo sie es finden und wie es geht und was es kostet und ob es was kostet oder auch zum Teil Kosten übernehmen.
Das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Aspekt für die Normalisierung, also ja, auch des Umgangs damit und auch, dass da jetzt eben gerade diese Stigmatisierung nicht nicht die Leute davon abhält, sich Hilfe zu suchen.
Ja, zum Beispiel und, Eheberatung, dann, ne? Ja. Eheberatung ist stigmatisiert, aber wenn ich das frühzeitig nutze, muss ich nicht Alkoholiker werden, wenn ich im Scheidungsprozess stecke, ja. Und, oder ich muss, oder wenn ich halt tatsächlich, ich hatte einen Fall von häuslicher Gewalt. Die kam eigentlich über Umwege zu mir, über so eine interne Beratungsstelle, war eigentlich bei mir falsch, weil ich eher auch somatopsychologische Beratung mache, also so eher im stressmedizinischen Bereich. Aber kam halt also erstmal als Burnout an und es stellte sich sehr schnell raus, das geht um häusliche Gewalt und um also auch wirklich physische und psychische Gewalt durch den Ehemann. Und wir haben es dann geschafft, zusammen mit der Geschäftsführung die Frau praktisch aus diesem, also das musste sie selber entscheiden, ne? Das war sozusagen nur begleitet, wir haben das nicht machen können für sie. Sie musste dann eben sich entscheiden, ich gehe in ein Frauenhaus und ich nehme Hilfe an. Aber zum Beispiel war das so, dass dann tatsächlich in diesem Fall der Vorstand mit dieser Frau einen Geschäftstermin hatte. Das heißt, sie sind als Geschäftstermin mit dem Firmenwagen zur Frauenberatungsstelle gefahren, weil der Mann die immer morgens zur Arbeit gebracht hat und abends abgeholt hat. Das heißt, die konnte sich gar nicht bewegen. Das heißt, in der Arbeitszeit sind sie dann sozusagen aus der Tiefgarage raus dahin gefahren. Und das hat der Vorstand selber gemacht. Das fand ich super genial. Mhm. Also ein Beispiel, was geht, wenn man darauf sensibel wird. Und solche Sachen. Ich habe davon sehr, sehr viele Beispiele, weil wenn wir es sensibilisieren, dann und auch zum Beispiel, wenn Sie mal mit Führungskräften sprechen und mal auch deren Fälle hören. Ich hatte ein wunderschönes Beispiel auf einer Vorarbeiterebene in der Automobilindustrie, wo mir ein Vorarbeiter einen Fall berichtete, dass er mit einer weiblichen Auszubildenden sprach, die von einem Kollegen sexuell belästigt wurde und die dann in dem Gespräch, wo sie sich ihm anvertraute, ihm auch offenbarte, dass sie halt selber sexuell missbraucht worden war in der Kindheit. Und dass natürlich, ne, diese Kombination aus jetzt aktuell Belästigung und dann noch diese Traumatisierung aus der Kindheit, das war natürlich total krass. Und er war super, also er hat das super gut gemacht und wir haben es aber im Nachhinein nochmal reflektiert, was er hätte tun können und was gut gewesen wäre an Infrastruktur. Aber wir hören in diesen Seminaren, höre ich so viele Lebensbeispiele und so viele Fälle, die immer wieder zeigen, das ist ein Massenphänomen und wir brauchen diese Sensitivität, wenn wir sie nicht in der Gesellschaft haben und wenn wir sie vielleicht nicht im Gesundheitssystem haben, im sogenannten Gesundheitssystem, dann brauchen wir sie vielleicht eher beim Arbeitgeber, auch aus Eigennutz, weil der Arbeitgeber natürlich, wenn er sich nicht drum kümmert, den Schaden hat, den wirtschaftlichen Schaden.
Ja, da arbeiten wir an der gleichen Stelle. Ja, also das ist war jetzt wirklich sehr wichtig, da diese Einblicke zu bekommen. Jetzt gehe ich nochmal zurück auf meine anfänglich naive Vorstellung, dass ich gedacht habe, das muss doch für die Unternehmen wichtig sein, dass sie eben nicht nur über die über die Stressoren am Arbeitsplatz einen Überblick haben oder ein Gefühl dafür haben, sondern dass sie eben auch wissen, was für Belastungen, im Sinne von traumatischen Erfahrungen bringen Mitarbeiter mit, weil das ja durchaus, eine Früherkennung von psychischen Belastungen stützt. Da habe ich jetzt noch mal mehr Bestärkung seit dem letzten Gespräch mit Herrn Professor Grabe, der da auch noch mal wirklich sehr eindrückliche Studien darüber gemacht hat, mit einer sehr hohen Fallzahl von 150.000 Menschen, die das ja auch belegen, dass da eine höhere Gefahr ist an späteren psychischen und physischen Krankheiten, alleine dadurch, dass man es immer übergeht, oder alleine dadurch, dass man es verdrängt, also das Thema mit den erhöhten Stressreaktionen. Also wenn jemand quasi permanent unter Dauerstress ist zum Beispiel, das hat ja konsequenterweise Auswirkungen. Und eine frühzeitige Identifikation kann ja viel mehr präventiv helfen, da auf einen guten, gesunden Weg zu kommen. So, jetzt ist das nicht möglich, das über die GBU Psyche zu machen, weil ja das Thema ein sehr persönliches ist und weil wir dann mit dem Datenschutz Schwierigkeiten haben.
Die Menschen würden es auch nicht beantworten, das ist der Punkt. Also sie würden sie dem Arbeitgeber ja nicht trauen. Wir stellen ja zum Teil schon sehr intime Fragen und sind immer wieder froh, dass wir so hohe Teilnehmerquoten kriegen. Es liegt aber auch an der guten Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat, aber diese Fragen würden wir nicht stellen können. Deswegen glaube ich, dass die Infrastruktur, diese innerbetrieblichen Beratungsstellen, das ist eigentlich ein Modell, das sich dringend etablieren muss in der breiten Masse. Denn wenn ich dort die Leute schule, das sind meistens 2, 3, 4 sehr sensible Menschen, die eine Grundlagenschulung haben. Und die sind in der Lage, das zu erkennen. Die sind in der Lage, Trauma zumindest anfänglich zu erkennen oder es mitzudenken. Und die wissen im Idealfall, welche Infrastruktur es in der Gemeinde, in der Stadt gibt. Und können dann sagen, hier gezielt, gehst da und dahin.
Und ja, das sind, solche Strukturen sind ja durchaus schon vorhanden oder auch Schulungen im Sinne von dieser psychologischen Ersthilfe. Genau. Wobei auch da war das Thema Trauma nicht präsent. Also insofern wäre das für mich nochmal ein Extrabaustein an Wissen, der definitiv in, meinetwegen jetzt in Ihre Struktur, also das, was Sie vorgeschlagen haben, dann in diese Beratungszentren wichtig wäre zu vermitteln. Hm. Und wenn es nach mir gehen muss, das ja jede Führungskraft wissen.
Also es ist ja so, es ist anbieterabhängig, weil es gibt Anbieter, die das Thema sehr wohl in den Schulungen drin haben, weil das Problem haben bei bestimmten Firmen wie Banken und Spielstätten und Tankstellen das Thema Überfall.
Ja, oder bei der Bahn, genau. Diese Risikoberufe.
Ja. Das wird ja auch etwas, es wird ja gerade mehr das Problem, aber sie brauchen dann eben eine psychologische Ersthilfe, die eben sehr wohl traumasensitiv ist, weil das ist ja eine Traumasituation und das hat bestimmte immer gleiche Erstsymptome, wenn der Adrenalinschock einsetzt und wenn dann dieser Schockmoment weggeht und dann das so im System so durchkommt, dann die Leute dann so ganz fahrig werden. Also da gibt es ganz bestimmte Muster und das müssen die Leute drauf haben. Deswegen ist es halt wichtig, wenn man dann solche Sachen schult, dass man dann bei der Anbieterauswahl ein bisschen guckt, ob das eben.
Dann ist man natürlich beim Schocktrauma und das ist schon eher verbreitet, das stimmt. Aber das, was wir eben besprochen haben, also eher so diese subtileren Prägungen jetzt auch aus früher Kindheit. Ja, das ist einfach eine Leerstelle, ja, die so nicht immer abgedeckt wird. Also sie sehen das schon mit dem, was Sie jetzt gerade beschrieben haben. Ja, da gibt es durchaus schon auf jeden Fall einen anderen Wissensstand für das, was wir einfach generell sofort vor Augen haben, wenn wir an Trauma denken, also solche Schocksituationen. Das heißt also, mehr Wissen über Trauma in die Unternehmen wäre aus Ihrer Sicht über diese Beratungsstellen denkbar.
Genau, es braucht ein kleines Modul in der gesundheitsorientierten Führungsarbeit, also eine Ausbildung, und es braucht eine Sichtbarkeit in den Daten. Das heißt, ich brauche Feedbacksysteme, die das in den Fragen abbilden. Und das muss zusammen verschränkt sein. Ich brauche eine phänomenologische Abfrage von Überlastung und anderen Themen, um das sichtbar zu machen. Ich brauche Sensitivität mit Führungskräften, um es von der Haltung her und dann auch vom Verhalten her überhaupt erstmal möglich zu machen, dass sie sich bestimmte Erstverhaltensweisen ausführen können, Fürsorgegespräche. Und ich brauche eine Vermittlerstruktur durch die interne Beratungsstelle, die sie in die Hilfestrukturen überführt. Weil der Weg von dem Erkennen über die Selbstfürsorgemotivation, Betroffener muss mich um mich kümmern. Und wie geht das denn? Das Wissen über die Lösung und dann den Zugang. Also ich muss die ganzen Ausführungshindernisse ich erkenne, ich habe ein Problem über, ich bin bereit, etwas zu tun, ich weiß, was ich tun müsste und ich tue es dann. Diese vier Schritte muss ich gehen, weil sonst habe ich keine Verhaltensveränderung. Und diese konsequente vom Erkennen bis zum Tun, das muss im Gesundheitsmanagement mehr und mehr durchgehend in Form von Prozessen, die ineinander greifen, gestaltet werden. Das ist eines meiner großen Missionen, ist das sogenannte prozessuale Gesundheitsmanagement, dass wir solche Prozesse etablieren und sie praktisch wie so eine Maschine stattfinden lassen, dass sie immer wieder stattfinden und nicht durch heldenhaften Einsatz und wenn die einzelnen Führungskräfte und wenn die Führungskräfte dann weg sind, dann ist es aber nicht etabliert, weil es eben nicht strukturell angelegt ist. Ja, es muss im System vorhanden sein.
Und das ist ja auch ein Phänomen, was ich jetzt stark beobachtet habe. Ich meine, im englischsprachigen Raum gibt es ja durchaus diese Trauma informed, heißt es dann ja, Leadership Systeme. Das ist schon häufig auch aus dem Gesundheits- und Sozialbereich entstanden, aber das ist dort durchaus auch ein gängiges Prozedere und ein gängiger Ablauf, den auch Unternehmen übernehmen können. Sowas gibt es bei uns überhaupt nicht. Also es ist einfach überhaupt nicht vorhanden.
Ja, es wäre ein Teil des Curriculums für Führungskräfte im Bereich des Gesundheitsmanagements, aus meiner Sicht.
Da gehört es. Ja, super. Da bin ich also zumindest mit meinen Traumakompetenztrainings möchte das dazu meinen kleinen Baustein leisten. Aber ich bin wirklich total froh, dass wir uns jetzt nochmal so auf eine ganz andere Weise begegnet sind und dass ich wirklich erstaunt war, dass so viel Vorarbeit und Vordenken da jetzt schon auch bei Ihnen war, was ich natürlich überhaupt nicht erwartet habe. Wenn ich mir quasi jetzt nochmal so die Situation aus dem Training vor Augen rufe, weil ich da ja gar nicht wusste, dass Sie da so diese ganze auch traumaspezifische Expertise haben.
Ja, schön.
Ja, danke. Gerne. Ich glaube, wir können noch ganz viele Themen anreißen. Aber vielleicht können Sie ja den Zuhörern und Zuhörern da draußen, da wird ja vielleicht auch die ein oder andere Führungskraft dabei sein oder vielleicht auch der ein oder die andere UnternehmenslenkerIn. Vielleicht wollen Sie den Zuhörern noch was mitgeben.
Also ich glaube, dass das Wichtigste, das richtet sich tatsächlich eher an Menschen, die Unternehmen führen oder im höheren Management arbeiten, ist, dass man sich traut, sich auf Komplexität einzulassen. Und dass man es schafft, Feedbacksysteme zu etablieren, die eine Anpassung systemischer Fehlkonstruktionen schnell behebt. um damit nicht nur strukturimmanente Überlastung zu beheben. Also das heißt, ich verbessere damit die Gesundheit und die Leistungsfähigkeit der Mitarbeitenden, sondern ich tue auch dem Unternehmen gut, weil es einfach massiv Geld spart. Also es ist wirklich so, dass es sich, dass beides miteinander geht. Und es bedeutet aber, dass ich mich auf Komplexität einlassen muss und dass ich Feedbacksysteme brauche, ehrliche Feedbacksysteme, und dass ich von der Kultur her brauche, dass das mittlere und untere Management eben keine Filterebenen aufbaut, sondern sich selber traut, auf Missstände aufmerksam zu machen und das auch anzusprechen. Und das würde eine positive Dynamik erzeugen, die sich selber heilt. Das sind die Selbstheilungskräfte, weil die Menschen haben ja ein Interesse, dass das Unternehmen funktioniert, und die wollen, dass das Unternehmen auch effizient funktioniert und effektiv funktioniert. Die Mitarbeitenden wollen, dass ihr Fehlerwissen gehört wird und dass ihre Verbesserungsvorschläge gehört werden. Und es kommt ihnen zugute, aber es kommt dem Unternehmen zugute. Ich muss es aber zulassen. Und das würde diese Unmöglichkeitssituation, diese Drucksituation, diese Verzweiflung, die dann oft herrscht, würde es komplett in Dankbarkeit und Loyalität umwandeln.
Und Motivation.
Ja, genau.
Ja, das war doch jetzt ein wunderbarer Abschluss. Ich habe dann noch die Frage, weil ich den Artikel wirklich sehr spannend fand, zwischen Effizienzmythos und Erschöpfung, die strukturinduzierte Überforderungslogik. Ist das ein Artikel, den wir den Zuhörerinnen und Zuhörern zur Verfügung stellen können?
Ja, genau.
Ja, dann werde ich das tun. Und bedanke mich jetzt nochmal ganz herzlich für das wirklich sehr informative Gespräch. Und ich habe viel daraus gelernt. Vielen Dank.
Danke für die Einladung.
Und viele Grüße nach
Bornholm.
Bornholm.
Gut.
Tschüss.
Danke, tschüss.
Das war eine neue Folge von Trauma at Work, der Podcast mit Ivana Scharf für werteorientierte Leaderinnen und Leader. Für mehr Einblicke in traumakompetentes Leadership, abonniere den Podcast und aktiviere die Glocke. Erledigt? Dann bis zum nächsten Mal.